Hallo, liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Johanna berichtet über Gespräche, die sie mit Freundinnen und Freunden über vielfältige Themen des alltäglichen Lebens führt. Ulrich und ich sitzen im Café. Er spielt die ganze Zeit schon mit seinem Bierdeckel und schaut fast jeder Frau hinterher. Mich nervt das langsam ganz schön. Nicht, dass ich eifersüchtig wäre, wir sind ja nur gute Freunde, aber er hört mir überhaupt nicht zu. Und ich finde, es gehört sich nicht, wenn man sich mit jemandem trifft, dass man dauernd den Hals verdreht und anderen Leuten hinterher starrt. »Warum schaust du nicht mal die Frau da drüben an?«, frage ich ihn giftig. Neben uns hat eine etwas scheue Frau am Nachbartisch Platz genommen. Unsicher und etwas hilflos räumt sie ihre Sonnenbrille, Tasche und Jacke ständig von einem Stuhl auf den anderen. Kleidungsmäßig eine hochgeschlossene erd- und tonfarbene Erscheinung, die von der Körperhaltung her entweder unnahbar oder abwehrend wirkt. Nee, Ulrich glotzt die grellbunten, lachenden, lockenwerfenden Erscheinungen an. Klar, die Signale sind ja wohl auch anders. Er schaut die Frau zwar kurz an, dann schaut er mich an. Übrigens, nebenbei bemerkt, bei uns in der Firma gab es bis gestern auch so eine Frau. Also eine, die ich nie gesehen oder irgendwie wahrgenommen hätte. Entweder hatte sie auch diese Grottenolmklamotten. Mein Gott, ich denke, der spinnt. Sowas sagt man doch nicht. Also weiter zu ihm. Entweder, meint er, sie hatte auch diese Grottenolmklamotten an oder sie ist so durch die Gegend gehuscht, dass sie überhaupt nicht zu sehen war. Was heißt ihr bis gestern, frage ich so. Ist die nicht mehr da? Habt ihr sie vergrault? Nein, Ulrich erzählt mir, dass sie plötzlich wie verwandelt daherkam. Rotes Kleid an, Haare anders. Aber deshalb habe er sich nicht nach ihr umgedreht, feixt er. Nein, irgendetwas sei noch anders gewesen. Ob ich ihm da auf die Sprünge helfen könnte, was das wohl gewesen sei. So, ich als Frau sozusagen. Der ist wirklich gut. Was will er denn wissen? Und wozu? Wenn du ihr nachgesehen hast, dann hat sie ihr Ziel ja erreicht. Wieso? Was meinst du jetzt? Tut er jetzt so harmlos oder ist er wirklich irritiert? So ein Dussel. Ich meine, dass die Frau auf sich aufmerksam machen wollte. Wahrscheinlich sogar speziell ihn. Und er fragt mich als Frau, warum er sich nach ihr umdreht. Nee, der Grund, warum ich das frage, ist ein ganz anderer. Sich so auffallend anzuziehen, hat nämlich überhaupt nicht zu ihr gepasst. Sie springt einen ja jetzt förmlich an mit ihrem neuen Outfit. Erst nach dem Motto, ich bin gar nicht da, um die Ecken sausen und dann plötzlich schaut mal her. Das ist doch widersinnig, oder was meinst du? Denke ich mir so, das ist schon etwas komisch. Man kennt ja so einige solche Menschen, die den Eindruck vermitteln, schau mich nicht an, ich bin nicht da. Aber die krempeln sich eigentlich nicht plötzlich völlig um. Das stimmt. Ulrich, mich wundert nur, dass dich der Hintergrund interessiert. Wenn ihre Arbeitsleistung plötzlich exzessiv nach unten oder nach oben gegangen wäre, könnte ich dein Interesse eher verstehen. Ich grinse und er schüttelt den Kopf. So unsensibel sei er auch nicht, wie ich ihn jetzt wieder machen wolle. Doch dann kam der Grund für die Gedanken, die er sich auch im Zusammenhang mit der Frau im roten Kleid gemacht hatte. Wandlung vom Aschenputtel zur Prinzessin. Ach, also seine Vergleiche, die können schon nerven. In letzter Zeit sind mir doch einige Menschen aufgefallen, fängt er so an, die das Gegenteil von Hochstaplern sind. Sozusagen Tiefstapler und ich fürchte, den Unternehmen geht wertvolles Können durch die Lappen, weil sie nicht bemerken, dass in ihren Abteilungen graue Mäuse, sag ich jetzt mal so uncharmant, ihre vielleicht hervorragenden Fähigkeiten verbergen. Ja, das ist wieder klar. Ulrich denkt zuerst an das brachliegende Potenzial dieser Menschen, an diese ungeheure Vergeudung für die Volkswirtschaft. Ich denke da mehr an die Gefühle. Warum ziehen sie sich ein so tristes graues Fell über, wenn sie doch eigentlich freundliche und leuchtende Farben zeigen könnten? Es gibt keine grauen Mäuse unter den Menschen. Ich mag dieses Wort nicht, weil hinter jedem zurückhaltenden Wesen ein kleines oder auch ein größeres Drama steckt. Gut, sagt er dann, dann eben farblose Zeitgenossen. Also jetzt regt er mich wirklich auf. Diese maßlose Arroganz derjenigen, die mit mehr Selbstbewusstsein ausgestattet grell bunt durch die Gegend stolzieren, die ist doch mehr als albern und deutet ebenfalls auf erhebliche Defizite hin. Hör mal auf mit deinem Seelenzeug. Ulrich verdreht die Augen. Er mag das nicht, ich weiß. Aber wenn ich Menschen so beobachte, fällt es mir nun mal auf, dass manche traurig sind, manche ängstlich, hochnäsig, aggressiv, andere wieder fröhlich oder hyperfröhlich oder überkandidelt bis hysterisch. Zwar gibt es auch völlig natürliche und frohe Naturen, aber leider sind die eher selten. Also für mich stecken die meisten Menschen in irgendeiner Zwickmühle mit sich selbst. Ich schließe mich da keineswegs aus, wohlgemerkt. Das wolle er auch hoffen, denn an mir habe er auch so einiges bemerkt. Scheinbar ist Ulrich heute auf Provokationskurs, aber ich bleibe cool. Also ein Mauerblümchen-Dasein in Anführungszeichen, ob für Frauen oder auch für Männer, ist beruflich wie auch privat nicht freiwillig gewählt, weil diese Menschen entziehen sich nicht bewusst und wollen womöglich noch der Volkswirtschaft schaden. Blödsinn. Ulrich kann die Leute ja mal in eine firmeninterne Schulung stecken, damit sie besser funktionieren, finde ich. Also dich stecke ich mal in eine Schulung, die mehr die Realitäten des Lebens unterrichtet und den Blick aus den Seelen der Menschen wieder auf die Notwendigkeit des Alltags lenkt. Okay, gut, wir sind jetzt quitt. Worüber möchte er denn eigentlich sprechen? Geht es um die Ergründung der Seele dieser Frau im roten Kleid oder möchte er Mitarbeiter motivieren, die eventuell ihr Licht unter den Scheffel stellen könnten und somit wertvolle Ideen in der Schublade schlummern lassen? Weil du gerade Schublade sagst. Bei uns ist nämlich auch noch ein Mitarbeiter ausgefallen, weil er offenbar ausgebrannt war. Ich persönlich habe gar nicht gemerkt, dass er wirklich ernste Gesundheitsprobleme hatte. Ja, was ich sagen wollte, wir mussten nämlich an seine Schubladen, weil wir wichtige Unterlagen eines Projekts, was er bearbeitet hat, gesucht haben. Und dabei sind Ideen und Alternativen für das Projekt und auch andere, die schon abgeschlossen waren, zutage gefördert worden, auf die wir alle nie gekommen wären. Er aber sagt nie ein Wort. Tragisch finde ich das. Der Mensch empfindet ganz offensichtlich Lust und Freude beim Arbeiten oder Planen an seinem Beruf schlechthin und traut sich scheinbar nicht, es anderen zu offenbaren. Oder vielleicht wollte er es für den ganz großen Coup aufbewahren? Kurz vor Abschluss des Projekts bei der ersten Kundenpräsentation? So, dass er dann ganz groß rauskommt? Nein, so ein Typ ist er nicht, meint Ulrich abwehrend. Eher möchte er lieber alles vorlegen, ohne dabei gesehen zu werden. Und niemand soll ihn möglichst wahrnehmen. So wie die Frau vorher da in ihren Grottenolmklamotten. Möglichst nicht loben oder gar kritisieren. Er ist schlicht nicht sichtbar. Aber die Arbeitsweise immer korrekt, ordentlich, pünktlich, wie ein Heinzelmännchen. Nie gesehen, aber die Arbeit ist gemacht. Ich denke mir so, unangreifbar ist er damit. Eine Methode, um Beachtung welcher Art auch immer zu vermeiden. Aber ich verwerfe das gleich wieder. Denn im Prinzip möchte jeder Mensch beachtet werden. Positiv, versteht sich. Kritik muss man zwar auch vertragen und einstecken können, aber sie ist dann eben die Schattenseite der Sonnenseite Lob bzw. Anerkennung und gehört dazu. Also das verträgt man dann auch. Denn wer Licht verträgt, der kann auch Schatten vertragen. Ulrich meint auch, dass es nicht normal ist, so verhuscht zu sein, wie er sich ausdrückt. Wie er es eben auch von seiner Kollegin wahrgenommen hat. Ja, was heißt hier nicht normal, sage ich. Was ist denn normal? Schreiend, hallo, hier bin ich und seht her, was ich für tolle Sachen mache. So rumzulaufen, ist das normal? Ja, das sei auch nicht normal. Na also. Aber, meint er, jeder möchte doch Kontakt zu anderen haben, mal reden, einen Kaffee trinken und Büroklatsch austauschen zum Beispiel. Aber das hat er und soviel ich weiß, die Kollegin auch nie getan. Und das finde ich nicht normal. Und heimlich Ideen auszuarbeiten, ohne mal den einen oder anderen Kollegen einzuweihen, das endet doch auch in einer Sackgasse. Im Übrigen wirken diese Leute dann auch bald recht langweilig. Und außerdem traut man ihnen nicht viel zu. Sie machen ihre Arbeit okay, fallen aber weder positiv noch negativ auf. Und das ist bei der Kollegin ja auch so gewesen, hast du gesagt. Ja, klar. Mit ihrer Arbeit habe ich zwar nicht so viel zu tun, daher ist der berufliche Kontakt eher marginal, aber von anderen weiß ich, dass sie fleißig und kompetent ist. Das habe ich mir auch gedacht, denn sie wirkte sehr emsig durch die Eile auf dem Flur. Also, ich kenne sie nur, grüße sie, aber richtig gesehen habe ich sie eigentlich nie. Auch sie wirkt eher langweilig. Sicher wollte sie einfach nur nicht auffallen. Ja, seltsam, bei Frauen nicht gesehen werden zu wollen. Ulrich tippt sich an die Stirn. Also heute jedenfalls kommt sie, wie gesagt, anders daher. Es war etwas anders an ihr, nicht nur das Kleid. Sonst hätte ich nicht bemerkt, dass sie das ist, die in dem Kleid steckt und die gar nicht so üble Frisur hat. Doch die wundervolle Wandlung. Ist der Märchenprinz aufgetaucht und hat ihr gesagt, dass sie keineswegs ein Aschenputtel ist? Ich würde sie furchtbar gerne fragen, was das damit auf sich hat. Bei der Frau hat sich offenbar die Einstellung zu sich selbst verändert. Hoffentlich bleibt es bei ihr. Aber grundsätzlich scheinen nach deinen Beschreibungen die beiden eher unglückliche Menschen zu sein, weil sie offenbar trotz ihres Expertentums auf ihrem Arbeitsgebiet nicht wirklich wahrgenommen werden und man sich nicht um Kontakt zu ihnen bemüht. Sie werden irgendeinen Grund haben, sich so zurückzuziehen und der Umwelt zu entziehen. Ja, aber sich zurückzuziehen und einen langweiligen Eindruck zu machen, das schafft doch noch mehr Distanz zum sozialen Umfeld. Unser Mitarbeiter zum Beispiel hätte nach Feierabend besser mit uns auf ein Bier mitgehen sollen, als still und heimlich in seinem Büro seinen Perfektionismus zu frönen. Oder dann nie präsentierte Zweitprojekte zu entwickeln, also dann wäre er jetzt vielleicht auch noch gesund. Eine sehr unsensible Ansicht und ohne die geringste Ahnung, dass diese eher scheuen Menschen sich liebend gern anders verhalten würden. Es ist nicht jeder zum selbstbewussten Paradiesvogel geboren. Mir reicht es jetzt. Mich regt es auch regelmäßig auf, wenn menschliche Probleme so einfach weggewischt werden. Dabei hatte doch Ulrich über die Hintergründe für das Verhalten dieser beiden Menschen sprechen wollen. Gut, er beschwichtigt, du hast ja recht. Immerhin bin ich aber der Einzige auch in unserer Abteilung, der sich darüber Gedanken macht, warum unser Kollege so ablehnend war. Genau, ablehnend, freundlich, nett, aber ablehnend. So nach dem Motto, lasst mich meine Arbeit machen und erwartet bitte sonst nichts von mir. Ja, aber genau das ist ja auch das Drama dieser von dir so bezeichneten grauen Mäuse in Anführungszeichen oder farblosen Menschen, also deine schrecklichen Bezeichnungen. Aber ehrlich gesagt, mir fallen jetzt auch nur unschöne Beschreibungen, so wie schüchtern, scheu, mit Komplexen und so weiter ein. Entschuldigung, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Also jedenfalls, das Drama ist, sie sind Experten, machen einen guten Job, aber keiner bemerkt es. Nur vielleicht dann bei solchen Ausnahmesituationen wie jetzt bei deinem Kollegen, bei dem ihr in den Schubladen da seine tollen Arbeiten gefunden habt. Und unter Umständen stecken sich noch andere, die nicht so viel können, aber draufgängerischer sind, dann die Federn an den Hut. Aber ich fürchte, man kann sich leider an so eine Situation gewöhnen. Man ärgert sich vielleicht innerlich, wehrt sich jedoch nicht, da man es für besser hält, wegen mit Sicherheit eingebildeter Defizite nicht ins, sage ich jetzt mal so, Rampenlicht zu treten. Man fühlt sich im Hintergrund sicherer, er schützt vor Verletzungen. Soziale Kontakte sind doch kein Rampenlicht. Und Leistungen im Verborgenen sozusagen aus dem Hinterhalt zu erbringen, widerspricht doch dem menschlichen Bedürfnis nach Anerkennung. Naja, Logik und Gefühle sind nun einmal nicht immer kongruent. Das zu verstehen fällt Männern, hier Ulrich, schwerer als Frauen. Also Johanna, jemand, der in einer Firma als Informatiker, Kaufmann oder sonst was anfängt, der hat eine Ausbildung hinter sich. Und dabei gibt es bekanntermaßen Situationen, in denen man sich exponieren muss. Jeder macht da bis zum Antritt der ersten Stelle bereits einige Erfahrungen. Vor allem auch die, dass man nicht tot umfällt, wenn man mal auffällt, beachtet, gelobt oder vielleicht sogar kritisiert wird. Und ein gesunder Mensch kann auch verkraften, dass er mal im Mittelpunkt des momentanen Geschehens steht. Siehst du, Ulrich? Du sagst es jetzt. Gesund Oder nein, falsch, Entschuldigung. Nicht, dass jetzt vermutet wird, ich halte scheue Menschen für krank. Das ist Blödsinn. Aber sie haben eine andere Geschichte als zum Beispiel du, Ulrich. Nimm nur als Beispiel deinen Kollegen. Ich bin überzeugt, dass er todunglücklich ist, weil er sich im Vergleich zu eloquenteren und selbstsicheren Kollegen so graumäusig fühlt und sehr wohl bemerkt, dass andere ihn für langweilig halten. Das ist nicht so, dass die Leute das nicht empfinden. Nur das Gegenteil zu beweisen, das traut er sich nicht aus Angst, dass die anderen vielleicht ja sogar recht haben könnten und er doch langweilig ist und den Ansprüchen nicht genügt und sich dann blamiert. Also möglich, dass er früher mal eine Kränkung in dieser Hinsicht erlebt hat. Und sein Arbeitseifer und Perfektionismus, das deutet für mich eigentlich nur darauf hin, dass er keine Angriffsflächen bieten will, die andere vielleicht herausfordern könnten, ihn zu kritisieren oder gar zu demütigen, was ihn noch weiter in seine persönliche Isolierung treiben würde. Klingt wieder sehr psychologisierend. Ulrichs Kommentar ist trocken. Ich würde sagen, es klingt mehr nach Mitgefühl. Meine Antwort ist ebenso trocken. Ob ich jetzt sagen wolle, dass nur unglückliche Menschen, unglückliche und auch scheue Menschen, voller Arbeitseifer und Perfektionismus seien? Wieder dieser provokative Blick von Ulrich. Menschen hätten unterschiedliche Charaktere. Es gäbe ruhige, gelassene Menschen, die deshalb nicht scheu oder voller Ängste seien. Sie hätten eben nur sozusagen die Ruhe weg, seien nicht ernsthaft aufzuregen und sehr genau in der Ausführung ihrer Arbeit. Was ja auch ein enormer Vorteil sei, vor allem für Kollegen und Vorgesetzte. Und dann gäbe es auch die kontaktfreudigen, etwas lauteren Menschen, die nicht deshalb inkompetent seien. Diese verrichten ihre Arbeit ebenso fleißig und perfekt. Also Mensch, jetzt werde ich aber langsam verrückt. Die wunderbare Verwandlung seiner Kollegin und die heimliche Ausarbeitung von vor anderen verborgen gehaltenen Ideen seines offensichtlich sehr zurückhaltenden Kollegen sind die ganze Zeit unser Thema. Natürlich sind nicht alle Menschen, die einen guten Job machen, scheu, haben Defizite oder gar kein Selbstbewusstsein. Aber das ist doch gerade nicht unser Thema. Glaub ja nicht, dass bei mir alles glatt gelaufen ist in meinen frühen Jahren, fängt er plötzlich an. Haha, mir schwand etwas. Unser gesamter Freundeskreis kennt Ulrich als gut selbstbewusst, gesellig und kontaktfreudig. Nach mir unterstellter Logik müsste er dann faul und inkompetent sein. Weiter zu Ulrich. Bei uns war Leistung immer wichtig, sonst wurde man nicht akzeptiert. Wir Kinder mussten erst etwas Lobenswertes tun, dann waren wir gute Kinder. Heute habe ich längst kapiert, dass man als Kind natürlich erst einmal einfach da ist und das völlig reicht, um akzeptiert zu werden. Ich habe bei meinen Kindern die Akzeptanz noch nie abhängig von ihren Leistungen oder ihrem Tun gemacht. Sie können ja schließlich nichts dafür, dass sie da sind. Dafür sind schon ihre Eltern verantwortlich. Und die haben ihre Kinder so zu akzeptieren, wie sie sind. Und Punkt. Das klang sehr bestimmt von Ulrich und hat mich zugegeben ziemlich beeindruckt. Wie bist denn du darauf gekommen, dass bei euch zu Hause dieses Prinzip erst Leistung, dann Liebe existierte? Man realisiert das ja als Kind nicht und später wundert man sich über seine Probleme. Ich bin jetzt sehr neugierig. Ja, Prüfungsängste hatte ich und wie? Die haben fast meine Examen verhindert. Ich habe alles immer weiter rausgeschoben und irgendwann gedacht, wenn ich so weitermache, steige ich mit 40 in meinen ersten Job ein. Zum Glück hatte ich damals eine Freundin, die mir die Augen geöffnet hat. Ulrich holt tief Luft. Es war nicht ganz einfach, aber es lief von Mal zu Mal besser. Ich darf auch mal nicht genügen, habe ich dann gelernt. Also auch mal etwas nicht sofort schaffen. Nicht alles super gut und toll machen, ohne dass man mich mit Verachtung oder Missachtung straft. So allmählich ist da meine Selbstsicherheit gewachsen. Niederlagen und Erfolge dürfen sich nun ruhig die Waage halten. Auch wenn es mal mehr Niederlagen gibt, okay, heute ist das für mich nicht mehr so sehr das Drama. Also, du willst sagen, du forderst dir nicht mehr unbedingt immer und überall Erfolge und gute Leistungen ab? Tja, da hat er natürlich Glück gehabt. damit, dass ihn jemand auf die Spur der Erkenntnis gesetzt hat. Vielen geht es leider nicht so. Sie bleiben in der Ansicht stecken, sie seien von Natur so anders, vor allem weniger klug vielleicht, weniger schön, weniger fröhlich, weniger kontaktfreudig, weniger interessant, weil sie aus Angst, unangenehm aufzufallen, wie mit einer Tarnkappe herumlaufen. Also zum Beispiel im Grottenolm-Kostüm. Und damit bewahrheitet sich dann auch ihre Ansicht und die Konsequenz ist, sie werden immer übergangen, nicht beachtet. Das ist ein Teufelskreis. Andere versuchen dann wieder, wie Uris Kollege, mit Perfektionismus vor allem keine Angriffsflächen zu bieten, um negative Konsequenzen oder Ängste zu vermeiden. Niemals würden sie Gespräche mit anderen beginnen oder etwas fragen. Wissen eignen sie sich allein im stillen Kämmerchen an und das ist oft sehr beträchtlich. Eben genau, meint Ulrich, und das ist sehr schade. Sie enthalten uns allen vor, spannende und interessante Gespräche mit ihnen führen zu können und vielleicht etwas von ihrem Wissen zu lernen. Meine eigene Arbeit wäre sicher noch weitaus fruchtbarer, wenn mein erkrankter Kollege mehr mit mir über die Art seiner Projektabwicklung gesprochen hätte. Ja. Ulrich ist wieder auf seiner normalen Denkspur. Aber sicher ist er der Ansicht, deine Art ist so toll, dass er nicht mithalten kann und du hättest sowieso nur die besseren Ideen und er wird sich nur blamieren. Vielleicht sollte man mal nachdenken, wie man solchen Leuten besser helfen kann, wenn man bei ihnen dieses Verhalten eben bemerkt. Oder besser, man sollte es vielleicht auch erst mal bemerken. Du hast es ja erst bemerkt, als er zusammengebrochen war. Johanna, du kannst auch nicht jemanden darauf ansprechen. Ich wäre jedem ins Genick gesprungen, der mich damals gefragt hätte, sag mal, wie lange willst du deine Prüfung noch verschieben? Das ist doch genau der wunde Punkt. Ulrich schüttelt den Kopf. Du sollst ja auch nicht die Auswirkung des Problems ansprechen. Das ist klar, dass du eine scheue Person nicht fragen kannst, sagen Sie mal, wieso sind Sie denn so schüchtern? Dann erlebt sie ja genau das, was sie vermeiden will, nämlich aufzufallen damit, dass etwas an ihr anders ist oder so, wie sie es empfindet, diese Person. Du wirst doch noch wohl kreativ genug sein, um einen anderen Weg zu finden. Ja, schon, sagt er dann. Aber helfen kann sich dieser Mensch eigentlich auch nur selbst. Mir ist ja damals auch aufgefallen, dass meine Prüfungsangst übermäßig war und ich im Grunde nie mehr eine Prüfung machen wollte. Ja, stimmt schon. Nur diese Verhaltensweisen sind über viele Jahre total eingefahren. Und man fährt ja auch ganz gut damit, setzt sich in stille Eckchen, hat keine Angst mehr und andere können einen nicht mehr verletzen oder demütigen. Und das ist total verrückt, denn im Prinzip möchte jeder mit anderen Kontakt haben, lachen, sich unterhalten, Spaß haben, geliebt werden, lieben. Und auf einmal ist die Angst vor Demütigung, Blamagen, sich falsch zu verhalten, so groß, dass man sich zum Einsiedler macht. Das kostet einen das eigentliche Leben. Also die Verursacher sind für mich richtige Verbrecher. Naja gut, ich denke mir, das geht jetzt zu weit, denn die Verursacher sind ja vielleicht auch Opfer. Also oft versagen die Eltern oder auch die Lehrer, auf jeden Fall Autoritätspersonen, die fordern Leistungserbringung und Wohlverhalten und das ist das Dilemma. Wenn du den Anforderungen nicht genügst, gibt es keinen Spaß und keine Zuneigung. Ein Stress ohne Ende und mit den eben besprochenen Konsequenzen. Ja, wenn ich mir das so überlege, unterliegt man in fast jedem Job diesem Prinzip. Gerade heute ist die uneingeschränkte, nie versagende Leistungserbringung und auch Wohlverhalten angesichts der heiß umkämpften Jobs eine Notwendigkeit für das Überleben. Ja, es ist schon sehr hart, meint Ulrich. Aber mit Kollegen Kontakt zu haben und zu sprechen, darf man sich nicht versagen und auch nicht davor Angst haben. Die kochen auch alle nur mit Wasser. Manche sogar nicht mal das, fügt er noch hinzu. Also, das stille Kämmerchen ist tabu. Man vermeidet somit zwar bis zu einem gewissen Grad seine Ängste, aber man versäumt das Leben und verdammt sich zu einem Eigenbrötler-Dasein und Außenseitertum. Dabei muss ich so an das 5-Meter-Brett beim Schwimmen denken. Mein Gott, wollte ich immer gern darunter springen als Jugendliche. Bei 3 Meter sind mir schon die Knie geschlottert. Und meine Freundin stolzierte damals ganz locker noch eine Etage höher. Nee, habe ich mir dann gedacht. Was soll denn mir passieren, was ihr nicht passiert? Also learning by doing. und oben stand ich. Die Knie waren so weich, dass ich fast ohne zu wollen runtergekippt bin. Ein wenig schräg landete ich dann später im Wasser, aber ohne Blessuren. Und es wurde immer besser. Nichts ist mir passiert. Und so ist es auch im Umgang mit Menschen. Es gibt nicht viel zu verlieren, nur zu gewinnen. Zurück zu Ulrichs in Anführungszeichen grauen Mäusen. Die Dame im roten Kleid hat wohl etwas unternommen und ist dabei, an sich zu arbeiten. Ulrich erinnert sich. Ach ja, du wolltest mir doch sagen, wie du das als Frau siehst. Er sieht mich erwartungsvoll an. Ja, nicht viel anders als du als Mann, erwidere ich. Offenbar hatte sie sich gar nicht so verstecken brauchen, ne? Also dann willst du sagen, dass man mit Grottenolmklamotten ein tatsächlich gutes Aussehen verbergen oder verstecken kann? Ja, hat er doch erlebt, würde ich sagen. Aber warum macht sie es jetzt nicht mehr? Das ist es, was er wissen will. Ja, offenbar versucht sie gerade, die Beachtung auszuhalten und zu spüren, ob ihr das gelingt oder ob sie lieber wieder im Mauseloch verschwinden soll. Wahrscheinlich hat ihr jemand gesagt, dass sie nicht beachtet wird, weil sie unattraktiv ist, sondern weil sie Angst hat, beachtet zu werden. Warum auch immer. Vielleicht hatte sie auch immer Angst, von vielen Augen angesehen zu werden, saß in der Schule lieber ganz hinten, damit sie ja nicht an die Tafel gerufen wurde und so weiter. Und hat sich dann für das Leben eben diese Strategie ausgedacht, um keine Angst mehr zu haben. Sacklein, Kopf runter und fleißig arbeiten. Naja, also von mir aus kann sie gerne weiter üben und mir dauernd über den Weg laufen. Mich stört das nicht, ich helfe gerne. Ja, das kann ich mir bei Ulrich verdammt gut vorstellen. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr euch auch wieder für diesen Podcast interessiert und den angehört habt. Ihr könnt uns gerne anrufen und euren Kommentar auf Band sprechen unter der Telefonnummer 089 5476 3182. Aber auch unser Forum steht euch gerne für Kommentare zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.